Nach einer Lesung werden zwei Fragen aus dem Publikum gestellt. Das Licht wird etwas heller, die Moderatorin nimmt neben der Autorin auf der Bühne Platz. Die erste fragt in großer Ernsthaftigkeit, ob die Autorin ein paar Tipps habe, wie die Fragende im eigenen Arbeitsleben eine noch bessere Bitch werden könne. Denn so ganz klappt das bei ihr an dieser Stelle noch nicht, auch wenn die Fragende wirklich versichert, dass sie es wirklich versucht. Eine richtige Bitch zu sein, würde in diesem Fall bedeuten, sich als Frau im Job nicht mehr unterbuttern zu lassen, sondern selbstbewusst für die eigenen Anliegen eintreten zu können und selbst besser bestehen zu können in der Konkurrenzmanege des kapitalistischen Arbeitsmarktes. Die Autorin auf der Bühne empfiehlt der Fragenden eine Rückbesinnung auf die eigenen Stärken, eine gelingende Selbstermächtigung auf dem Weg zur besseren Bitch. Die zweite Frage aus dem Publikum beginnt mit der Bitte um Absolution. Der Fragenden ist es ein großes Anliegen, gerade hier im Herzen der sogenannten Szene, von der großen Feministin auf der Bühne bestätigt zu bekommen, dass auch das Leben ihrer Schwester feministisch ist. Ihre Schwester, die ihren Job für die Erziehung ihrer Kinder in einem Dorf im Umland aufgegeben hat. Und ja, natürlich, auch das Leben ihrer Schwester ist feministisch, denn im Feminismus geht es um Wahl. Darum eine Wahl zu haben, so die Antwort von der Bühne. Nach der anschließenden Diskussion hat mich lange beschäftigt, warum gerade diese Fragen mit einer so großen Dringlichkeit gestellt wurden. Und es hat sich bei mir selbst ein nagendes Unbehagen eingestellt, gerade auch weil die Bücher der Autorin Laurie Penny, um die es hier geht, durchaus größere Fragen nach dem Zusammenhang von Weiblichkeit, von Feminismus und Kapitalismus stellen und sie nach Veränderung, Meuterei und Revolution des Geschlechterverhältnisses und der Gesellschaft als Ganzer verlangt. Ich habe mich gefragt, woher das offensichtliche Bedürfnis rührt, den eigenen Lebensstil feministisch zu legitimieren oder eben zu optimieren, also eine Anleitung zu bekommen, um eine bessere Bitch werden zu können, und das von einer feministischen Lesung. Oder eben die Wahl einer Verwandten ohne Widersprüche als gleichsam feministisch begrüßen zu können. Und damit eben auch danach, welche Formen und Verarbeitungen von Erfahrungen in den Texten popkultureller Feministinnen wie Penny dazu führen, solche Bedürfnisse aufzugreifen und zu bestätigen, trotz und entgegen des ja durchaus formulierten Emanzipationsversprechens der Texte selbst, die über ein rein individuelles ziemlich oft hinausgehen. Die Beantwortung dieser Fragen beginnt für mich in den Texten von Penny selbst und auch bei ihrem deutschen Pendant Margarete Stukowski, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie erfahrungsbasiertes Schreiben und feministische Theorie und Praxis verbinden, Fragen zu dem Verhältnis von Erfahrung und politischem Handeln sehr gut bebildern können. Dabei lässt sich ziemlich gut feststellen, dass Penny und Stukowski in wenigen Jahren zu Feministinnen der unmittelbaren Gegenwart geworden sind und damit auch zu jenen, die immer wieder genannt werden, wenn nicht begriffslos vom Netzfeminismus oder der dritten Welle geraunt wird. Sie sind jung, radikal und erfolgreich mit ihren zugänglichen, unterhaltenden und kathartischen Darstellungen einer zu oft unausgesprochenen Wut um das beißende Unbehagen an der eigenen weiblichen Subjektwerdung in der Gegenwart. Ihre Bücher Fleischmarkt, Unsagbare Dinge und Untenrum frei haben einen Aufschwung an feministischer Erfahrungsliteratur mit sich gebracht und stehen vielfach am Anfang feministischer Suchbewegungen, gerade von jungen Frauen, die davon träumen, in einer Welt zu leben, in der sie nicht darauf zurückgeworfen sind, wie ihre Körper aussehen. Gerade darin ist vieles von dem, was sie schreiben, notwendig und Ausdruck der Erfahrung, dass eben noch immer nicht alle Versprechen von Gleichberechtigung eingelöst sind. Ich glaube, dass sich in den Texten von Penny und Stukowski das widersprüchliche Verhältnis von Pop und Feminismus in der Gegenwart sichtbar machen lässt. Dass also trotz und entgegen eines formulierten Emanzipationsversprechens in den Texten selbst am Ende ihrer Überlegungen allzu oft eine immer wieder herzustellende weibliche Handlungsfähigkeit steht und damit das schlagende Identifikationsangebot von feministischer Selbstermächtigung im Kapitalismus. Die gegenwärtige popfeministische Literatur spielt damit mit dem Spannungsverhältnis von Erfahrung als Selbsterfahrung und als Erfahrung als Grundlage für individuelle und gesellschaftliche Veränderungen. Löst es aber, und das will ich zeigen in dem Vortrag, letzten Endes zugunsten von individualistischer Selbstermächtigung auf. Neben der popkulturellen Verankerung einer in ihrem Schreiben immer wieder hervorgehobenen performativen Rotzigkeit und Redeweisen von Selbstverwirklichung und Inspiration treffen sich Penny und Stokowski dabei entlang von drei symptomatischen Motiven, die ich im Folgenden entlang von Zitaten und Beschreibungen der von ihnen verhandelten Themen und ihrer Form vorstellen möchte. Ihr Schreiben eint dabei das Motiv des Wiederholungszwangs, was ja auch im Titel vorkommt, durch eine Abwehr der zweiten Frauenbewegung, das Heranziehen der eigenen Erfahrung als Legitimation eines feministisch körperzentrierten Subjektideals und das Motiv der freiheitlichen Wahl als Grundlage feministischer Politik. Nach einem kurzen Ausflug in die gegenwärtige Verquickung von Pop und Feminismus möchte ich entlang von diesen drei Motiven über eine Analyse der Funktion von Erfahrung im Schreiben der beiden zeigen, dass ihre Texte als Ausdruck einer spezifischen Entwicklung in derzeitigen feministischen Aushandlungen verstanden werden können und damit am Ende des Vortrags meine Eingangsfrage wieder einholen. Also, wovon gehen die beiden aus? Penny und Stokowski schreiben die ersten Sätze ihrer feministischen Erfahrungsliteratur in Zeiten, da die endlose Gegenwart im kaum begonnenen 21. Jahrhundert den Feminismus eigentlich längst beerdigt hatte. Die nachfeministische Gesellschaftsordnung gewährt gerade jungen Frauen sexuelle und berufliche Freiheiten und Möglichkeiten in einem historisch bisher ungekannten Ausmaß. Im Gegenzug muss jedoch der Feminismus als eine kollektive Bewegung für umwälzende gesellschaftliche Veränderungen aufgegeben werden. Wenn also die Grundannahme ist, dass alle Bürgerinnen vor dem Markt längst gleich sind und selbst der Staat mittlerweile für Gleichberechtigung ist, dann wird es mehr oder weniger unmöglich, das gleichwohl noch vorhandene hierarchische Geschlechterverhältnis als solches zu artikulieren, geschweige denn zu politisieren. Als sichtbarer Ausdruck dieser gesellschaftlichen Dethematisierung von Geschlecht haben sich feministische Aushandlungen, Kämpfe und Debatten in den letzten Jahrzehnten, aber spätestens seit den 1990er Jahren, in unterschiedlichste Spielarten ausdifferenziert, die mal mehr, mal weniger institutionalisiert, um Gelder, Sichtbarkeit und Identitäts- und Sprachpolitiken ringen. Neben dem konservativen Feminismus der Gleichstellungspolitik, dem elitären Feminismus der neoliberalen Elitefrauen und dem Queerfeminismus zwischen Identitätspolitik und Hedonismus hat sich der Popfeminismus mit seinen Anrufungen der Selbstermächtigung und Wahlfreiheit als umfassendste Version durchgesetzt und fungiert gleichzeitig als Kitt zwischen den einzelnen feministischen Ausläufern. Über eine entpolitisierte und aus dem Kontext gerissene Aufbereitung feministischer Inhalte und Ideen verbinden sich die unterschiedlichen feministischen Spielarten und Teilöffentlichkeiten zwischen Professionalisierung, Institutionalisierung und Selbstausbeutung im popfeministischen Gewand. Während die gesellschaftlichen Verhältnisse also, die patriarchalen, kapitalistischen, noch immer fortwirken, die den Feminismus letzten Endes überhaupt erst notwendig gemacht haben, existiert so eine verwertbare und popkulturell aufbereitete Version, die Feminismus zu einem aufregenden, coolen und empowernden Identitätsentwurf umwandeln und gleichzeitig wohl die populärste Wiederauflage des Feminismus in seiner Geschichte ist. Annie Seisler hat es mal ziemlich gut beschrieben, finde ich, in dem Moment, wo sie schreibt, dass sie in den 90ern, als sie das erste feministische Magazin, das popfeministische Magazin Bitch in den USA gegründet haben, sie nie davon ausgegangen sind, dass das, was heute passiert, möglich ist, nämlich dass Feminismus plötzlich cool ist. In Zeiten einer verstörenden Gleichzeitigkeit also, die wir heute erleben, einer erstarkten feministischen Sichtbarkeit und auf der anderen Seite dem Antifeminismus mit ausschlagendem Frauenhass, bietet sich im Popfeminismus ein integrierendes Modell, das all dem gleichzeitig Rechnung tragen kann und doch individualisiert, neutralisiert verbleibt. Das Glücksversprechen der weiblichen Teilhabe im Gegenzug für die feministische Entsagung bleibt so unangetastet. Dieser Pakt wird auch von Laurie Penny und Margarete Stokowski nicht aufgekündigt, auch wenn gerade Pennys großen Sätze etwas anderes erwarten lassen. Und genau das zeigt sich unter anderem in ihrem Ignorieren des Wiederholungszwangs feministischer Theorie und Praxis in der noch immer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft. Der Begriff des Wiederholungszwangs kommt von der feministischen Theoretikerin Karina Kuretsky, die das auch ziemlich gut in mehreren Artikeln in der Konkret entfaltet hat, die ihr auch zum Beispiel auf dem Audioarchiv nochmal nachhören könnt. Sie hat gezeigt, wie feministische Politik immer wieder und immer noch in einen Wiederholungszwang gebracht wird. Da die grundlegende patriarchale Geschlechterpolarität aller Betonung geschlechtlicher Vielfalt und Flexibilisierung zum Trotz noch immer fortwirkt und der Hass auf alles Weibliche und Frauen einfach nicht vergehen will, müssen Feministinnen immer wieder aufs Neue um eigene Antworten auf weithin unabgegoltene Fragen ringen. Das heißt, der feministische Wiederholungszwang speist sich aus dem Fortleben der patriarchalen Unterdrückung und Ausbeutung, die immer wieder aufs Neue gegen die mehrheitsgesellschaftliche Vorstellung, dass wir ja alle schon längst gleichgestellt seien, nachgewiesen werden muss. Ja, Frauen bekommen immer noch weniger Geld als Männer. Und ja, Frauen sind immer noch von Gewalt, sexualisierten Übergriffen und normierenden Schönheitsidealen betroffen. Und ja, Frauen richten ihre Aggressionen immer noch eher gegen sich als gegen die Gesellschaft. Bei aller Flexibilisierung bleibt so Altes im Neuen, auch wenn stets das Gegenteil und generell die Überwindung jeglicher Ungleichheit beteuert wird. Vorangetrieben wird der Wiederholungszwang dabei vom gesellschaftlichen Vergessen bereits gemachter und erstrittener Erkenntnisse, also der grundlegenden Schwierigkeit feministischer Geschichtsschreibung, die auch heute noch einer vermeintlich allgemeinen Geschichte abgerungen werden muss, die nichts von Frauen wissen will, die versuchen, selbst Geschichte zu schreiben oder eigentlich überhaupt gar nichts von Frauen wissen wollen. Immer wieder die Geschichte überhaupt erst freilegen zu müssen, auf die man sich ja eigentlich beziehen wollen würde, ist damit die Aufgabe jeder feministischen Suchbewegung. Um also feministische Theorie und Praxis auf den neuesten Stand zu bringen, beginnen auch Penny und Stokowski ihr Ringen um neue Antworten auf alte, unabgegoltene feministische Fragen bei ihrem eigenen weiblichen Gewordensein. Auch die Frage, wie man von dieser Gesellschaft zur Frau gemacht wird und was gegen diese Gewalttätigkeit zu tun wäre, die in diesem Prozess eingeschrieben ist, antworten sie mit ihren eigenen Erfahrungen. Ihrem Weg damit auch zu der Erkenntnis zum Feminismus. Anstatt sich aber dem eingeschriebenen Wiederholungszwang zu stellen, sind die literarischen Popfeministinnen zunächst jedoch damit beschäftigt, überhaupt erstmal die Angst zu nehmen vor dem großen, bösen und haarigen Feminismus der Vergangenheit. Stokowski beginnt ihr Buch Untenrum frei sogar damit, dass sie erstmal die Liebe zur deutschen Autobahn in die Waagschale wirft. So schreibt sie: Nein, keine Angst, der Feminismus wird niemandem die Autobahn wegnehmen. Angstbesetzt ist dabei auch die Erinnerung an die verstaubten Feministinnen der zweiten Frauenbewegung in den 1960er und 70er Jahren. Penny und Stokowski betonen zwar mehrfach, dass sie auf großen Schultern und in schwerer Schuld stehen bei jenen, die vor ihnen waren, räumen jedoch im nächsten Absatz beflissen ein, dass die Frauenbewegung damals leider grundlegend gescheitert sei. Penny identifiziert das Fehlgehen der Bewegung in ihrem ersten Buch Fleischmarkt mit folgenden Annahmen. Die Auffassung dieser Feministinnen der zweiten Welle ist, dass hinter der frauenfeindlichen Verpackung aus Schuhen, Shoppen und netten sexuellen Stereotypen ein echtes weibliches Wesen gibt, das in einem echten weiblichen Körper steckt. Wenn wir Zugang zu ihnen hätten, könnten wir die Verletzungen der jahrhundertelangen Unterdrückung heilen. Diese Auffassung ist äußerst unangebracht. Diese Einschätzung, die zu kurz greift, verdichtet und reduziert eine mannigfaltige und widersprüchliche politische Bewegung in Theorie und Praxis auf einen Strang ihrer Auseinandersetzungen. Diese Reduzierung basiert auf der Annahme, dass all diese Feministinnen ganz knallharte Essentialistinnen gewesen seien, die an so etwas wie eine richtige weibliche Natur geglaubt hätten. Und genau diese Auffassung müsse auch als theoretische Fehlleistung der Vergangenheit getilgt, weil eben anders, neu und besser gedacht werden. Über die Abgrenzung zur und die Nivellierung der zweiten Frauenbewegung schreibt der literarische Popfeminismus damit mit an einer ewigen Fortschrittsgeschichte gescheiterter Revolutionen, die nun endlich richtig angegangen werden müssen, und treiben damit eben den feministischen Wiederholungszwang unweigerlich voran. Indem sich gerade Penny gänzlich auf einen bestimmten Strang der differenzfeministischen Ausschläge der Frauenbewegung in den 1970ern bezieht und auch hier eher rauend anstatt zu benennen und gerade die Auseinandersetzungen und Konfliktlinien innerhalb der Bewegung ignoriert, gelingt es ihr, die eigene Politik als radikalen und aufregenden feministischen Neuanfang zu stilisieren. Die neue feministische Generation wird so mit einem Gestus eines trotzigen Tabubruchs aus der Taufe gehoben und versichert, die Fehler der dogmatisch repressiven alten Feministinnen nicht zu wiederholen. Anstatt also bewusst zu machen, welche Forderungen und Theorien in den vergangenen feministischen Kämpfen und Auseinandersetzungen sichtbar und notwendig geworden sind und weiterhin noch immer auch in der Gegenwart der Umsetzung harren, bleibt man in der Wiederholungsschlaufe gefangen. Ich würde aber sagen, dass eben nicht allein nach falschen Theorien und Idealen in der Vergangenheit und der Gegenwart zu suchen wäre, sondern vielmehr nach den realen gesellschaftlichen Bedingungen zu fragen ist, die das Fortdauern der hierarchischen Polarisierung des Geschlechterverhältnisses eben gerade trotz der theoretischen und praktischen Veränderungen in den letzten 40 Jahren erklären können. Penisch und Schnukowskis Fortschrittsgeschichte dient damit letztlich der Legitimation eines neuen Anfangs, eines feministischen Aufbäumens und nicht einem notwendigen Eingedenkens des grundlegenden Wiederholungszwangs feministischer Politik und eines Aufbrechens des Vergessens. Genau, das wäre das erste Motiv. Und das zweite Motiv schließt darin eigentlich in vielen Punkten auch direkt an. Denn auch die in den Büchern verhandelte Selbsterfahrung wird bei den beiden zu Teil dieser Fortschrittsgeschichte, die auf Wiedererkennung und Identifizierung bei den Leserinnen angelegt ist. In ihrem Buch Fleischmarkt beschreibt Penny ihre eigene Erfahrung als Magersucht, mit Magersucht, als Ausgangspunkt einer gnadenlosen Abrechnung mit der Vermarktlichung des weiblichen Körpers. Später dann in ihrem zweiten Buch Unsagbare Dinge beginnt ihre Erzählung bei ihren Erfahrungen mit sexueller Gewalt und digitalisiertem Frauenhass. In ihrem Buch Untenrum frei geht Stokowski dann sogar noch ein Stück weiter. Sie verdichtet hier eigene, ausgedachte und fremde Erfahrungen hin zu einem universellen Abbild weiblicher Subjektivität in der Gegenwart. So schreibt sie in ihrer Einleitung. Ich werde also eine Geschichte erzählen. Dabei werde ich mein eigenes Versuchskaninchen sein. Denn ich glaube, dass Sex und Macht so grundlegende Themen sind, dass wir viel über sie erfahren können, wenn wir unser eigenes Leben betrachten. Ich werde Dinge erlebt haben und ich werde mir Dinge ausgedacht haben. Und es ist schwer zu sagen, was davon persönlicher ist. Alle Geschichten in diesem Buch sind passiert. Aber Umstände, Namen und persönliche Informationen sind geändert, um die Anonymität und Würde von Beteiligten zu wahren. Um also ein vermeintlich vollständiges und durch die Ich-Perspektive legitimiertes Bild weiblichen Erlebens liefern zu können, müssen Erfahrungen, sofern nicht selbst durchlebt, durch andere ergänzt werden. Was der Ergänzung bedarf, ist dabei kein Zufall, denn die zu verhandelnden weiblichen Erfahrungen setzen sich größtenteils aus körperlichen Leiterfahrungen zusammen. Sie beschreiben also Magersucht, Selbstverletzung, Erfahrung sexueller Übergriffe und Gewalt, das körperliche Herstellen normierender Weiblichkeit durch Shoppen, Rasieren und Zupfen. Diese Erfahrungen müssen aus der Ich-Perspektive, also am eigenen Leib, nachvollziehbar gemacht werden, um den unhintergehbaren Nachweis zu führen, dass die patriarchale Geschlechterordnung noch immer wirksam ist. Die eigene Notwendigkeit der feministischen Politik legitimiert sich damit aus der Erfahrung des vollständigen Repertoires weiblicher Zurichtung und wird damit mindestens über eine der Erfahrungsschnittstellen für jede Leserin nachvollziehbar und bietet sich zur Identifizierung an. Stokowskis Verdichtung in der Ich-Perspektive erscheint dabei notwendig, um ihre feministische Position glaubhaft zu machen. Es soll ein ganzheitliches Bild der gegenwärtigen weiblichen Erfahrung gezeichnet und eben keine leidvolle Erfahrung ausgespart werden. Ich glaube, dass dieses Begehren nach Vollständigkeit und Abgeschlossenheit notwendig wird, wenn dem Besonderen allein nicht zugetraut wird, noch etwas über das Allgemeine aussagen zu können. Durch ihre Politik der Vollständigkeit verdichtet Stokowski so Erfahrungen hin zu einer weiblichen Subjektivität des Leids. Neben dieser verdichteten Leiterfahrung konstituiert sich diese Subjektivität über eine spezifische Fokussierung auf die eigene Körperlichkeit. Und genau das findet sich auch bei Penny. So schreibt sie: Der weibliche Körper in der westlichen Welt, der überall zur Schau getragen wird, ist in Wirklichkeit marginalisiert und von der Kultur der monetarisierten Sexualität in Besitz genommen, die uns von unserem authentischen, persönlichen und politischen Identitäten entfremdet. Auch Stokowski setzt den weiblichen Körper und den eigenen Blick darauf als Ausgangspunkt ihrer Ich-Erzählung. Beide tragen mit diesem klaren Fokus der überragenden Betonung und Ausbeutung des weiblichen Körpers in der Gegenwart natürlich Rechnung. Die an Frauen gerichtete Aufforderung, an ihrem Körper zu arbeiten und ihn immer und immer und immer wieder zu perfektionieren, also die Landnahme des weiblichen Körpers durch das Patriarchat, ist dabei so weit fortgeschritten, dass sie längst im Wollen der Einzelnen verschwunden ist und ein mögliches Scheitern daran immer nur ein persönliches sein kann. Das macht die eigene Erfahrung mit Körper- und Schönheitsidealen, dem Scheitern und Verzweifeln daran, zu einem immer noch und immer wieder notwendigen Ansatzpunkt der Kritik des gegenwärtigen patriarchalen Zugriffs. Bei Penny und Stokowski verbleibt es jedoch der einzig Ausschlaggebende. Andere Objekte oder Schlachtfelder, wie ökonomische Bedingungen derzeitiger Reproduktionsarbeit, Lohnungleichheiten, Gewalt gegen Frauen und anderes, außerhalb der eigenen körperlichen und sexuellen Selbstbespiegelung, im Kampf um Handlungsfähigkeit, verschwinden so bei ihnen in endlosen Aufzählungen von Themenfeldern, die noch zu behandeln oder zu erkämpfen sind, werden jedoch nicht zum Gegenstand der Erzählung oder gar der Analyse gemacht. Als Gegenstrategie für das Dilemma, was die beiden beschreiben, wird ein besserer Umgang mit sich selbst, eine trotzige Zurückweisung der gesellschaftlichen Anforderungen an den eigenen Körper gefordert. So werden bei Penny weibliche Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung durch Strategien der individuellen Verweigerung als feministische und individuell erfolgreiche Gegenstrategien angeführt. Sie schreibt: Nur indem die Frauen des 21. Jahrhunderts sich daran erinnern, wie man Nein sagt, werden sie ihre Stimmen wieder hörbar machen und ihre Kraft spüren. Nein, wir weigern uns. Wir werden eure Kleider und Schuhe und chirurgischen Lösungen nicht kaufen. Nein, wir werden nicht schön sein und wir werden nicht brav sein. Vor allem weigern wir uns, schön und brav zu sein. Bei Stokowski findet sich dann ein vergleichbares Moment in der Forderung nach einer besseren Fuck-you-Attitüde. Die sieht bei ihr so aus. Wenn die Dinge, die wir für Anerkennung von anderen tun, uns einschränken, dann sollten wir sie ersetzen durch Dinge, die wir aus Liebe für uns selbst tun. Es bringt mehr Fun und ist ehrlicher und aussichtsreicher. Und auch wenn zumindest Penny durchaus bewusst ist, dass es keine leichte Aufgabe ist und auch keine, die rein auf der Basis von individueller, sexueller und körperlicher Selbstermächtigung erfolgen kann, wie es bei ihr an anderer Stelle heißt, bleibt sie doch die Antwort schuldig, wie es zur kollektiven Erkenntnis dieses Neins kommen soll und ob ein solches überhaupt ausreichen würde, um die zugrunde liegenden Verhältnisse zu ändern. Grundsätzlich lässt sich dabei natürlich sagen, dass Selbstermächtigung in der Geschichte für Frauen nie einfach zu erlangen war. Und die erfolgreiche Herstellung von weiblicher Handlungsfähigkeit ist noch immer und wird auch immer ein historischer Erfolg bleiben. Und ein richtiges, ein in die richtige Richtung geworfenes Fuck you bleibt auch heute notwendig, allein schon um von der erlebten Ohnmacht überhaupt noch sprechen zu können. Oder eben als grundlegender Selbstschutz. Die popfeministische Erfahrungsliteratur von Penny und Stokowski ist daher eben auch ein Ausdruck einer spezifischen Erfahrungswirklichkeit von Mädchen und Frauen, die trotz Zugang zu Bildung, Lohnarbeit und Popkultur noch immer marginalisiert und unterrepräsentiert, ausgebeutet und ausgeschlossen sind. Und als solcher, und daran würde ich auch durchaus festhalten, sind ihre Texte eben auch Befreiungsversuche. Allerdings Befreiungsversuche, die nie zu sich selbst oder zu ihrer Erfüllung kommen, weil sie eben nicht auf ihre eigene Abschaffung hinarbeiten, sondern auf die stetige und immer wieder neu ansetzen müssende Herstellung und Behauptung von weiblicher Handlungsfähigkeit. Gerade auch deswegen spiegelt sich ihre Lösungsversuche in der gegenwärtigen weiblichen Subjektivierung. Die angebotene individuelle Auflösung, also die richtige Erkenntnis und das richtige Fuck you, gesellschaftlicher Widersprüche in einer optimierten Handlungsfähigkeit doppelt so die gesellschaftliche Ohnmacht und spiegelt sich in den Anforderungen an neoliberale Selbstverwirklichung. Dabei ist die Annahme, dass wenn ich das große Ganze selbst schon nicht ändern kann, dann kann ich zumindest genauso wie die Boys meine Einstellung anpassen und hoffen, dass viele andere es mir gleich tun werden. Popfeminismus in dieser literarischen Form bietet so die Möglichkeit der Einhegung von potenzieller weiblicher Aggression und Wut, die gegenwärtig auch in der Mangelung von revolutionär-feministischen Beziehungsweisen oder Bewegungen immer noch ortlos verbleibt. Die eigene prekäre Anerkennung und Aufwertung des Weiblichen, des eigenen Frauseins, hat seine Grenzen damit an der grundsätzlichen und permanenten gesellschaftlichen Abwertung und Gewaltandrohung. Das heißt, selbst wenn man sich dank bester und schönster Fuck-You-Poesie einem schlichtweg verweigert und dreimal laut Fuck-You in den Spiegel spricht, dann verschwindet das Patriarchat leider eben noch lange nicht. In Pennys und Stokowski selbstbestimmten Strategien der Verweigerung oder eben der poetischen Fuck you-Attitüde taucht die Ebene der weiblichen Beteiligung an und der Identifizierung mit der eigenen Unterdrückung nur peripher in Nebensätzen auf. Die Spannung aber zwischen Abhängigkeit und Selbstbehauptung in der weiblichen Subjektwerdung lösen die beiden Autorinnen damit zu einer Seite hin auf, nämlich zu der Seite der Autonomie. Da ein Eingestehen von Abhängigkeit und die Identifizierung auch mit der eigenen Unterdrückung mit dem selbstermächtigten Subjektangebot der Texte in Streit geraten würde, werden sie eben nicht in aller Konsequenz mitverhandelt. Der Subjektauftrag, also eine bessere Bitch zu werden, muss aber eben nicht erst von feministischen Texten an Frauen und Mädchen in der Gegenwart herangetragen werden, denn das besorgen die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse schon gut genug. Als integrierende Legitimation gelingt es Popfeminismus jedoch, ein Identifizierungsangebot zu schaffen, in dem man sich rebellisch in der eigenen Zurichtung führen darf. Also eine Entlastung, eine Befriedung des gesellschaftlichen Status quo und die Möglichkeit, jede Lebensentscheidung ganz unbeachtet der gesellschaftlichen Implikationen moralisch mit gutem Gewissen als reflektierte Feministin treffen zu können. Diese individualistische Auflösung, die angeboten wird, bewegt sich in einem Zirkelschluss der Wahl. Das heißt, dass jede Wahl, die ich als reflektierte Feministin treffe, automatisch und grundlegend feministisch ist, da ich sie ja als Feministin reflektiert wähle und als Frau allein schon wählen revolutionär ist. Was dabei verschwindet, ist die andere Seite des viel zitierten Slogans »Das Private ist politisch«. Eine Formulierung, die eben nicht alleine die Politisierung der eigenen Erfahrungen als gesellschaftliche auf den Punkt gebracht hat, sondern eben auch, dass vermeintlich private Entscheidungen politische sind und dass solche auch zur Disposition gestellt werden können und müssen. Die Frage danach, welche Konsequenzen vermeintlich reine individuelle Entscheidungen nach sich ziehen, ist eben immer noch eine politische. Statt aber einer Reflexion auf diese Zusammenhänge steht bei Penny und Stokowski am Ende feministischer Aushandlungen die Forderung nach mehr feministischer individueller Freiheit und Anerkennung für alle. So proklamiert Stokowski am Ende. Um Selbstbestimmung wird es viel gehen, denn Feminismus ist keine Bewegung, die alte Zwänge durch neue Zwänge ersetzen will oder alte Tabus durch alten und durch neue. Es ist ein Kampf gegen Zwänge und für mehr freie eigene Entscheidungen. Und zwar nicht die Entscheidung vor oder zurück, sondern die Entscheidung, was für ein Mensch willst du sein? Wie die staatliche Gleichstellungspolitik trägt diese Frage und damit auch dieses Subjektangebot dazu bei, den gesellschaftlichen Status quo zu erhalten, besser zu verwalten und Kritik oder Aufbegehren gegen etablierte Strukturen ruhig zu stellen. Eine Ahnung um die Notwendigkeit einer kommenden feministischen Bewegung wird so fortwährend individualisiert und befriedet. Den vereinzelten Einzelnen bleibt die kulturindustrielle Ausschmückung der eigenen Ohnmacht oder eben ein Kaputtgehen, ein Verrücktwerden an den Verhältnissen in unterschiedlichsten Formen. Dabei diese Ohnmacht nicht allein aushalten zu wollen und die eigene Erfahrung in den Geschichten anderer Frauen zu entdecken, ist ein notwendiges Bedürfnis, dem Penny und Stokowski mit ihren Büchern natürlich und auch in vielen Punkten sehr gut nachkommen. Durch die stetige Betonung und Hervorbringung weiblicher Handlungsfähigkeit wird jedoch der Pol der Abhängigkeit im Subjekt der feministisch selbstreflektierend Wählenden negiert und dieses damit zu einem traurigen, weil nicht zu erreichenden Abziehbild der gegenwärtig universellen und damit immer noch männlichen Subjekts. Ich würde sagen, dass, wenn man hier ein Stück weiterkommen möchte, man zunächst danach fragen müsste, was gegenwärtig den Rahmen der weiblichen Wahlfreiheit und der Handlungsfähigkeit überhaupt bestimmt und warum sich das Patriarchat dem Kapitalismus gleich, ungeachtet aller vorangegangenen Kämpfe, noch immer durchsetzt. Sichtbar werden diese Leerstellen am deutlichsten, finde ich, in der Sprach- und der Bilderlosigkeit von Penny und Stokowskis Beschreibungen der Ziele von feministischen Aushandlungen und Kämpfen. Blättert man also durch die Werke der beiden, stößt man immer wieder auf eine unspezifische Freiheit von den Zwängen normativer Geschlechter- und Körpervorstellungen als letztes Ziel von allen feministischen Bemühungen. So heißt es bei Stokowski. Und wenn wir dafür kämpfen, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität und ihrem Körper die gleiche Freiheit haben sollen, dann heißt dieses Gewebe Feminismus. Oder auch, Feminismus bedeutet, dass ich mir die Zeit sparen kann, zu überlegen, ob ich mit meinem Körper rausgehen kann und ob er schön genug für alle ist. Das Ziel des Feminismus wäre dann auch nach Penny: das Ende der schädlichen und erniedrigenden Tyrannei der Geschlechterstereotype herbeizuführen und gegen die Marginalisierung von Körpern einen kohärenten Widerstand aufzubauen. Frauen die Freiheit zu erkämpfen, am Tisch der großen Privilegien zu sitzen und sich vom Katzentisch somit zu verabschieden, also wirklich und endlich richtig von der männlichen Herrschaft durch Individualität und Rationalität teilhaben zu können, verbleibt so entgegen aller antikapitalistischen und auch anarchistischen Beteuerungen der beiden das Ziel. Daher ist es auch kein Zufall, dass Pennys Kritik der Ausbeutung immer gerade da aufhört, wo gut bezahlt wird, und Stokowski noch nicht einmal einen Begriff von Kapitalismus, geschweige denn von Patriarchat entwickelt, aber dafür den Anarchismus auf zwei Seiten als gesellschaftliche Utopie preist. Individuelle Dissidenz, subversive Slogans wie eben Fuck you oder Verweigerung und Strategien werden so zu politischen Aktionen aufgewertet und eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse bleibt trotz des spielerischen Andeutens von vermeintlich radikalen Begriffen wie Anarchismus oder Antikapitalismus ein loses Einfordern ohne die notwendige Begriffsentwicklung oder Analyse oder Verweis auf reale Entwicklungen und Kämpfe, die wir gerade erleben. Was dagegen immer wieder hergestellt wird, ist die individuelle Handlungsfähigkeit der Einzelnen durch die emphatische Anrufung der abgeglichenen Erfahrung. Was dabei jedoch unthematisiert bleibt, sind die eigentlichen Bedingungen dieser Zustände, also ein Verständnis, warum sich der Hass auf konkrete Frauen und alles Weibliche weiter seine Bahn bricht und woher der immerwährende Wiederholungszwang in der feministischen Geschichte rührt. Die gesellschaftstheoretische Perspektive, wo innerhalb der Verschiedenheit die Gemeinsamkeiten liegen und diese ihre Ursachen haben, bleibt ungefragt. Auch wenn Penny also nie vergisst, über den Kapitalismus und auch das Patriarchat zu schreiben, werden beide doch in letzter Konsequenz als reine Erzählungen verstanden, denen andere entgegengesetzt werden müssen. Sie schreibt: Kapitalismus ist nur eine Geschichte. Religion ist nur eine Geschichte. Das Patriarchat und die Vorherrschaft der Weißen sind nur Geschichten. Es sind die großen Ordnungsmythen, die unsere Gesellschaften definieren und unsere Zukunft bestimmen. Und ich glaube, ich hoffe, dass sie nun eine nach der anderen endlich umgeschrieben werden. Es ist nicht einfach, aber niemand behauptet, dass es einfach ist, die Welt zu verändern. Das habe ich von Harry Potter gelernt. Als eine weitere Erfahrung, die nur umgeschrieben werden muss, reiht sich hier der populäre Geschichte unbegrenzter weiblicher Handlungsfähigkeit ein, also dass ich alles schaffen kann, wenn ich nur ausreichend genug Fuck you sage, und fordert letztlich und maximal einen radikalen Kulturwandel, der Freiheit für alle und vor allem gesellschaftliche Anerkennung für Frauen, Queers und Marginalisierte mit sich bringen soll. Die Selbsthervorbringung des feministischen Selbst durch ständige Bestätigung eines Katalogs an leidvollen Erfahrungen, die ja immer am eigenen Körper durchexerziert und damit glaubhaft gemacht werden, findet damit sein Ziel in der Herstellung von größtmöglicher Freiheit der Einzelnen, die ungefüllt und zu kurz gegriffen verbleibt. Wie ganz nebenbei wird so eine anziehende feministische Identität kreiert. Das popfeministische Selbst ist handlungsfähig im Alltag, aufmüpfig, wo es nicht wehtut und grundsätzlich gut gestylt, also ein bisschen das, was das Missy Mag als Feminismus verkauft. Was hinzutritt, ist die Möglichkeit, sich noch radikal in der eigenen Zurichtung fühlen zu können. So schreibt Penny: Wir sind die, die zu laut lachen und zu viel reden und zu viel wollen und für sich arbeiten und eine neue Welt sehen, die knapp außer Reichweite ist, die am Rande der Sprache darum ringt, ausgesprochen zu werden. Und manchmal, zu später Nachtstunde, nennen wir uns Feministinnen. Neben der Frage, was man dann tagsüber eigentlich ist, stellt sich natürlich die Frage, was mit diesem Lifestyle oder diesem Identitätsangebot passiert, was sich aus der Sicherheit auf der richtigen Seite zu stehen speist und damit die popkulturellen Erfahrungsfeminismus das nagende Unbehagen befriedet und sich für einige Frauen in machbare Handlungsoptionen umwandelt. Als Produkt wird die Hoffnung geliefert, dass diese Welt, die natürlich berechtigterweise von Frauen als unzureichende und zurichtende erfahren wird, veränderbar ist. Veränderbar, wenn wir Dein sagen oder uns eben eine bessere Fuck-You-Attitüde zulegen. Problematisch wird diese Bewegung, selbst bei den besten Produkten der Kulturindustrie, wenn die Trennung zwischen der Imagination des Möglichen und ihrer Umsetzung nicht mehr gezogen wird, und damit eben politische Aushandlungen und Hoffnungen in die Popkultur verlagert werden. Was dabei unangetastet bleibt, ist der Schmerz und die Schwierigkeit, die Emanzipationsprozesse auf gesellschaftlicher und individueller Ebene immer mit sich bringen. Die Frage also danach, warum das patriarchale Geschlechtersystem ungebrochen fortwirkt und das Wagnis, dieses gemeinsam kollektiv und reflektiert anzugehen. Denn wie ließe sich sowas auch verkaufen oder in die eigene Selbstvorstellung ungebrochen integrieren? Abschließend würde ich sagen, dass sich bei Penny und Stokowski natürlich sehr viel Richtiges findet und es auch nicht ignoriert werden darf, welchen Einfluss ihr Schreiben und Wirken auf viele, gerade junge Feministinnen hat, die im besten Fall mehr wollen und nicht allein bei neuen Erzählungen stehen bleiben, sondern reale Veränderungen einfordern. Was aber notwendigerweise an ihren Texten kritisiert werden muss, ist jedoch zum einen das individualisierte Herstellen von weiblicher Handlungsfähigkeit, die immer und immer wieder im Mittelpunkt und am Ende dieser Auseinandersetzungen stehen, und zum anderen das Bedürfnis, aus Feminismus einen Lebensstil zu machen, in der Erwartung, dass Popkultur das Loch füllt, das das Schwinden der politischen Sphäre hinterlassen hat. Diese Form der Repräsentation liefert in den besten Fällen einen Moment von Wiedererkennen, von Identifikation und von Vorstellung davon, wie Veränderungen aussehen könnten, sowohl in uns selbst als auch gesellschaftlich. Letztlich aber bieten uns Laurie Penny und Margarete Stokowski mit ihren Texten einen notwendigen Anfang, der uns aber von Anfang an auf die falsche Fährte führt.